Herzlich willkommen zum Little Talks Podcast. Das Podcast-Format Little Talks vermittelt in 30-minütigen Interviews spannende Impulse, welche bewegen, zum Nachdenken anregen und Identifikationspotenziale schaffen. Und heute sind zwei echte Powerfrauen bei mir im Podcast, nämlich Birgit Bruckner und Claudia Aschur. Heute sprechen wir, wie sich Birgit und Claudia als Einzelkämpferinnen zusammengetan haben, welche Kompetenzen sie haben und was sie mit ihrem Projekt Mindset Money vorhaben. Willkommen in der Show, ihr beiden, und danke für eure Zeit.
Hallo, servus, schön hier zu sein.
Hallo Robert, danke für die Einladung.
Immer gerne. Birgit, würdest du dich gerne einmal ganz kurz vorstellen, was so deine Vergangenheit ist und ja, was du so aktuell machst?
Ja, meine Vergangenheit hat mal begonnen als Psychologiestudentin. Ich habe das Studium auch abgeschlossen, habe aber dann während des Studiums schon in einer Bank gearbeitet und habe 7 bis 8 Jahre dort verbracht, vom Fondsmanager, Wertpapierhändler bis zur Leitung des Family Office, und habe mich dann mit dem Wissen und Know-how selbstständig gemacht, ganz einfach, weil ich in der Zeit erkannt habe, dass es da eine große Lücke gibt zwischen dem, was der Kapitalmarkt erzählt, und dem, wie wir agieren, also wie Menschen Wertpapiere handeln, wie Menschen über Geld denken. Und mit dem Thema bin ich jetzt seit knapp 11 Jahren selbstständig als Trainer und Beraterin tätig.
Und Claudia, würdest du dich einmal ganz kurz vorstellen, was du machst und ja, was du aktuell oder wie deine Vergangenheit war und was du aktuell gerade machst?
Ja, gerne. Ich bin Werbetexterin und Schreibtrainerin mit Schwerpunkt auf Webtexte. Wie bin ich dahin gekommen? Ich habe mal auf der Veterinärmedizin begonnen, Tierärztin zu studieren. Das war nicht allzu lange. Habe das abgebrochen und bin dann in Wien auf die Komparatistik gegangen. Das ist vergleichende Literaturwissenschaft. Und das ist so ein Studium, wo man nicht so genau weiß, was man studieren soll. Wenn man aber studieren will, eines dieser klassischen Orchideenstudien. Ich bin dann im Zuge dessen zu einem Zeitungspraktikum gekommen. Das war ein Wochenmagazin, und dieses Wochenmagazin hat mich dann gefesselt, sowohl inhaltlich als auch von meiner Arbeitskraft her, weshalb ich das Studium unterbrochen habe und dann mal ein paar Jahre im Journalismus zugebracht habe. Bis ich irgendwann auch gemerkt habe, da gibt es noch eine andere Welt da draußen, außerhalb der Medienbranche. Dann habe ich mein Studium abgeschlossen und bin seither immer selbstständig gewesen. Habe dann dazwischen ein Baby bekommen, und mit dem Baby habe ich dann nochmal einen Ausflug in die Anstellung sozusagen unternommen und war da schon als Online-Redakteurin tätig. Und danach war klar für mich, ich möchte meine eigene Sache machen. Ich möchte mein Wissen, das ich mir angeeignet habe über SEO-Texte, über Werbetexte, über journalistische Texte, über die Online-Redaktion, über Content-Marketing, zu meiner eigenen Sache machen einfach. Und bin seit 2015 selbstständig.
Und wie habt ihr beiden zusammengefunden? Also kennt ihr euch über LinkedIn, über Xing, oder habt ihr euch bei einem Event kennengelernt? Wie war das?
Also wir kennen uns vom Kindergarten.
Oh, ja. Schon sehr früh.
Ja. Real World, ja. Kein Medium hat uns zusammengebracht, sondern die Geschichte fängt eigentlich an im Kindergarten. Wir waren im selben Ort, aber unterschiedliche Jahrgänge. Waren dann auch zufälligerweise am selben Gymnasium und irgendwann dann auch in derselben Klasse.
Habt ihr euch damals schon verstanden? Oder eher gezankt und unterschiedliche Meinungen gehabt?
Also unterschiedliche Meinungen haben wir bis heute. Das macht es auch so besonders spannend. Ja. Also wir können durchaus Salz und Pfeffer sein. Man macht einen spannenden Mix. Wir haben uns im Kindergarten und in der Volksschule nicht wirklich verstanden, aber auch nicht. Also es war wenig Kontakt einfach. Und die große Freundschaft hat dann eigentlich mit 15 gestartet und hat in so einem Mädchentraum mit wilden Ausritten auf Pferden, über Weiden. Ist ein enges Band entstanden.
Mhm. Habt ihr damals
wahnsinnige schon Pferde. Entschuldige, nicht irgendwelche Pferde, wahnsinnige Pferde. Mhm. Das war mutig.
Und das hat natürlich auch verbunden und zusammengeschweißt wahrscheinlich, oder?
Voll. Nicht nur das, ja. Also wir haben eine gemeinsame Lebensgeschichte und ja, und da sind viele Verbindungen da. Mhm.
Habt ihr damals schon gesagt, wir machen mal irgendwas gemeinsam, projekttechnisch, also nicht reiten, Pferdereiten oder so etwas oder mal Kaffee trinken gehen, sondern habt ihr damals schon irgendwie gemerkt, das ist jetzt eine wichtige Person in meinem Leben und da wird früher oder später werden wir mal gemeinsam irgendein Projekt starten oder war das damals gar nicht so klar?
Also darf ich mal beginnen, Birgit?
Ja, ja.
Nein, also mir war das gar nicht klar. Also ich habe zwar immer wahnsinnig gern mit der Birgit gearbeitet, weil sie immer ganz anders gearbeitet hat als ich. Birgit ist sehr strukturiert und sortiert und ich bin so eine wilddenkende Freigeistin und mag mich nicht gerne einzwängen lassen. Ich glaube, ein gutes Beispiel dafür sind Vokabellernen. Die Birgit hat das einfach in ihren Tabellen runtergelernt und fertig gemacht. Und ich habe bei jedem einzelnen Vokabel überlegt, brauche ich das jemals? Mag ich das überhaupt lernen? Oder, ja, genau. Also das finde ich ganz gut. Und als wir unsere berufliche Ausbildung gestartet haben, hätte ich mir nie gedacht, dass wir mal beruflich gemeinsam irgendwie uns treffen können. Und auch als wir dann schon selbstständig waren, die Birgit war ja schon ein paar Jahre länger selbstständig als ich, lag das nicht wirklich auf der Hand. Wenngleich ich sie zum Beispiel immer gerne unterstützt habe, wenn sie ein neues Seminar entwickelt hat und da Unterlagen hatte, dann bin ich da immer schon drüber gegangen und habe ihr geholfen, die Worte zu finden, die sie nicht finden konnte. Man tut sich da ja oft wirklich einfach schwer. Und von außen sind gerade so Verkaufstexte immer sehr viel einfacher zu verfassen als für sich selbst, nicht? Aber dass daraus irgendwie eine Synergie sich ergeben kann, war mir lange Zeit überhaupt nicht klar. Oder wie war das bei dir, Birgit?
Nein, also ich kann mich erinnern durchaus an humorige Scherze wie das Café Weltschmerz.
Ja, stimmt.
Eher im Humor die Idee war, etwas ganz anderes zu machen und das auch zusammenzutun. Das, was jetzt entstanden ist, hat sich eigentlich erst so in den letzten 2 Jahren zunehmend herauskristallisiert.
Das Projekt Mindset Money, das ist ja dieses angesprochene Projekt, das es ja seit 2 Jahren gibt. Wie war da der erste Impuls? Habt ihr euch da einfach getroffen und hast du dann Birgit einfach gesagt, hey, ich habe da eine Idee, lass uns das gemeinsam machen? Oder wie war da der Start?
Beidseitig eigentlich. Also es war so die Idee im Raum, ob wir nicht wirklich uns zusammenschließen, weil wir einfach sehr unterschiedliche Kompetenzen haben, eine sehr unterschiedliche Arbeitsweise haben und das einfach sehr bereichernd ist. Also da, wo der eine vielleicht zu schnell ist, bremst der andere ein. Da, wo der andere vielleicht sich in irgendetwas verläuft, fängt der andere ihn wieder raus. Und dieses Potenzial war uns ja durchaus bewusst. Das konkrete Thema hat vielleicht ein bisschen gefehlt. Also die konkrete Idee war so, das hat sich dann eigentlich im Sommer, 2018, ja, oder? Ja, oh ja, Sommer 2018 war das, wo dann wirklich so die Idee kam zu sagen, okay, nehmen wir das Thema Finanzpsychologie und schauen wir, dass wir das griffig machen für jedermann. Einfach um zu zeigen, wie wichtig das Thema ist.
Mhm. Und jeder Frau.
Ja. Und wie man sieht, ja, ist da einfach auch eh schon angesprochen, Dinge begreifbar zu machen, in einem Monolog eigentlich, egal ob jetzt schriftlich oder in einem Gespräch ist, wie in dem Podcast, heißt sehr wohl in der Sprache sich auch wiederfinden zu können. Und wenn man selber sehr verkopft ist und sehr im wissenschaftlichen oder im praktischen Detail, dann verliert man oft da den Zugang und den Kontakt. Und das ergibt einfach eine wunderschöne Kombination.
Du hast es ja schon angesprochen, ihr habt ja einen Podcast und macht auch sehr viel, ihr macht ja auch regelmäßig Postings und so weiter, was ich gesehen habe. Wie steht ihr zum Geld, beziehungsweise wie denkt ihr, steht die Gesellschaft eigentlich zum Geld? Weil oftmals hat man ja so diese Thesen oder diese Glaubenssätze im Kopf, Geld verdirbt den Charakter oder reiche Leute haben sich das irgendwie ergaunert. Wie geht ihr damit um, beziehungsweise was wollt ihr für ein Bewusstsein bei eurer Community schaffen?
Geld ist ein Mittel. Ja, das Problem ist, dass Geld mittlerweile selbst zum Objekt geworden ist. Dass viele das Geld selbst als Erfüllung von Träumen sehen und nicht mehr den indirekten Zugang haben. Und so wie du es schon genannt hast, jeder hat seine selbstgelernten Glaubenssätze über Geld, die wir meistens von unseren Eltern irgendwann mitbekommen. Und das kann eben sein, Geld verdienen ist hart, ja, nur Geld stinkt, ja, Geld verdienen können nur Reiche, Geld ist unanständig, alles Mögliche. Ja. Geld macht glücklich, also in jeglicher Ausprägung. Was man unterschätzt ist, dass diese Faktoren durchaus beeinflussen, wie wir auch mit Geld umgehen.
Ja.
Und zugleich wir eine Generation sind, die in einem nicht mehr ganz so Wohlfahrtsstaat, noch immer in hohem Maßen im Vergleich zu anderen Ländern aufwachsen, wo das Thema Altersvorsorge und selbstständige Vorsorge immer wichtiger auch wird. Und das kann ich natürlich auch über soziale Netzwerke machen, über Kommunen, über Tauschhandel. Das sind alles Möglichkeiten. Und eine Möglichkeit ist einfach auch über den finanziellen Bereich zu sagen, wie kann ich mich in meinen finanziellen Belangen einfach besser auch aufstellen.
Und was sind die Spezialthemen? Also geht es mehr um Aktienmärkte, geht es mehr um Immobilien? Geht es mehr, wie sieht die Zukunft aus, wie sieht das Bankwesen aus, wie geht man am besten mit Geld um, was ist am nachhaltigsten, was sind denn so die Kernthemen von eurem Projekt Mindset Money?
Ja, also ich denke, dass das große Kernthema, das den Bogen um all diese Themen spannt, die du gerade angerissen hast, Robert, ist die Strategie, die ich verfolge. Und ich kann die Strategie erst verfolgen, wenn ich überhaupt mal weiß, wohin ich will. Und um das zu wissen, muss ich mich mal tatsächlich mit mir beschäftigen. Und das knüpft dann wieder da an, was Birgit gerade gesagt hat, nämlich diese Stereotype, mit denen wir aufgewachsen sind, wie auch immer die lauten, die muss ich mal für mich ergründen und hinterfragen. Und wenn ich Antworten auf diese Fragen habe, dann kann ich eine vernünftige Anlagestrategie für mich erarbeiten. Und mit der kann ich dann erfolgreich sein. Und ob das dann ist, weiterhin mein Geld ins Sparschwein zu schmeißen oder mir ein Depot zu eröffnen und da verschiedene Assets reinzupacken oder alles in Immobilien zu stecken, das muss dann jeder für sich selbst entdecken.
Ich glaube, was vielen einfach nicht bewusst ist, dass Geld ist etwas, was wir Menschen entwickelt haben und wir eine Geschichte des Vertrauens drumherum gebildet haben. Und die Art, wie wir denken und Entscheidungen treffen, ist nicht per se auf dieses System ausgerichtet. Das heißt, viele der Entscheidungsregeln, die wir im Alltag anwenden, funktionieren dort super. Aber wenn es um das Thema Geld geht, dann können diese selben Entscheidungsmuster einfach dazu führen, dass wir weniger statt mehr Geld haben. Und unser Ziel ist es einfach, den Leuten bewusst zu machen, schau dir deine Entscheidungsmuster an. Schau dir an, wie du Geldentscheidungen triffst, unabhängig von der Assetklasse. Ich kann mit jeder Assetklasse Geld verdienen oder verlieren. Und ich weiß auch nicht, was die Zukunft bringt. Und daher finde ich es ganz gefährlich, wenn sich Leute hinstellen und sagen, kauf ETFs, das ist deine Altersvorsorge, damit hast du alles abgesichert. Oder mit dem Eigenheim wirst du glücklich, weil damit hast du deine Absicherung und auch noch einen Wertzuwachs. Also so auf einzelne Assetklassen, die als die Lösung darzustellen. Das ist meiner Meinung nach sehr einfach und trifft unsere Emotion, weil wir dann das Gefühl haben, wir haben das Thema abgehakt, wir haben eine Lösung und übersehen aber, dass das vielleicht mehr eine Scheinlösung ist und uns emotionale Ruhe liefert, aber nicht das Thema an sich löst. Mhm. Und es wäre aber möglich, also es ist nicht unlösbar und jeder kann seine die Qualität seiner Entscheidungen in der Geldanlage deutlich verbessern. Ja, mich eingeschlossen. Ich arbeite auch immer noch dran.
Ja, das ist genau, das ist auch wichtig, diese Einsicht, oder? Das wollen wir auch transportieren, dass das ein Prozess ist, der nicht aufhört. Ja, also wenn ich bessere Entscheidungen treffen möchte, dann muss ich immer dran arbeiten. Ja, also da gibt es keinen Endpunkt, wo ich dann stehen bleiben kann und sage, so, Punkt, aus. Mhm. Das gibt es eben nicht.
Und am Ball. Es heißt ja oft, oder zumindest im Leben, man muss sich fokussieren und man muss sich spezialisieren, vor allem in der Selbstständigkeit weiß man ja das. Jetzt ist es so, viele reden ja immer von, man muss seine Investments streuen. Man muss ein bisschen da investieren, ein bisschen in Metall, beziehungsweise ein bisschen in Gold, ein bisschen im Aktienmarkt, ein bisschen in Immobilien. Was würdet ihr denn dazu sagen oder was ist so eure Strategie oder was könnt ihr mitgeben?
Ein bisschen zu streuen ist auf keinen Fall ein Fehler, ja, weil keiner von uns die Zukunft vorhersagen kann und ich weiß nicht, ob irgendwo unter dem Nordpol von mir aus ein riesen Golddepot ist und plötzlich das den Goldkurs ins Wanken bringt oder der Tweet von irgendwelchen Persönlichkeiten dazu führen, dass die Weltwirtschaft sich überwirft. Das ist nicht absehbar. Und ich weiß auch nicht, ob Immobilien in einer gewissen Region den Wert und die Nachhaltigkeit haben, die man heute vielleicht oft vermutet. Weil keiner in die Zukunft sehen kann, macht es durchaus Sinn, in mehrere Werte rein zu investieren. Dabei sollte man aber auch aufpassen, dass man das Ganze nicht übertreibt. Also, dass das Ganze unübersichtlich wird, weil wir dann einfach nicht mehr die Möglichkeiten haben, die verschiedenen Dinge im Blick zu haben. Und es immer Werte gibt, die auch verlieren. Das gehört zum Diversifizieren dazu. Also man muss das dann auch aushalten. Was viele machen, ist, sie starten mit verschiedenen Investments und dann verliert irgendetwas und das wird dann gerne mal gekillt. Ja, weil das macht gerade keinen Sinn. Das hat jetzt 2 Jahre verloren und wird damit vernichtet. Und damit reduziert sich zum Beispiel auch diese Streuung wieder. Wichtig wäre ein bisschen für sich so 2, 3, vielleicht 4 Themen zu identifizieren, mit denen man sich wohlfühlt, wo man das Gefühl hat, da habe ich auch ein gewisses Wissen dazu und das reicht auch. Ja. Also man muss nicht überall mitmachen, man muss nicht in alle Möglichkeiten investieren, sondern in jeder Assetklasse gibt es genug Chancen für ausreichend Ertrag.
Und wie informiert man sich am besten über die ganzen Investments, denn es ist ja so, man hat es ja auch bei Bitcoins beispielsweise gemerkt im Dezember 2018, es wurde überall geschrieben, man muss da investieren und dann kam der große Sturz. Wie bewahrt man Leute davor, beziehungsweise wie kann man sich am besten informieren, wo man investieren sollte?
Anfang bei sich selber, das hat Claudia eh schon angesprochen. Also ich muss ein bisschen überlegen, was bin ich für eine Person, wofür möchte ich mein Geld sparen? Ja, was ist mein Ziel? Was ist der Zeitraum, den ich auch habe? Was für einen Ertrag erwarte ich mir und welches Risiko bin ich bereit einzugehen? Also die grundlegende Erstinformation liegt in einem selber. Das ist unangenehm, weil da muss man sich hinsetzen und sich wirklich mal überlegen, was man denn erreichen möchte. Und das ist nicht immer einfach, macht nicht immer Spaß, aber das ist so der wichtigste Grundstein. Und aufbauend von dem, was man für sich definiert hat, kann man dann festlegen, welche Informationskanäle auch tatsächlich von Relevanz sind. Wenn ich eine Buy-and-Hold-Strategie habe, ja, dann ist es ganz, ganz wichtig, diese Tagesblätter und Börsennews und sonstigen Berichte einfach auszublenden. Weil wir es emotional nicht schaffen, wenn alle schreien, das muss man haben, dann wegzuhalten. Also das ist so, als würde jemand mit dem Eiswagen draußen vorbeifahren und man hört den als Kind zum Beispiel oder auch als Erwachsener manchmal schwierig, dann zu sagen, aber ich hole mir jetzt sicher kein Eis. Dann ist es vielleicht oft hilfreich, dass man den Eiswagen gar nicht hört. Mhm. Und das hat sich auch bei Bitcoins gezeigt, dass vor allem Personengruppen investiert waren, die halt sehr stark auch die Medien konsumiert haben, die nur davon geschrieben haben, dass das die neue Welt ist, ja. Und man morgen reich ist.
Wie schafft man denn am besten das Bewusstsein? Niemand will ja grundsätzlich Geld verlieren. Wir alle, es heißt ja oft, warum investierst du nicht? Ja, ich will kein Geld verlieren. Wir alle wollen ja kein Geld verlieren. Aber grundsätzlich muss man ja mit den Risiken umgehen. Wie schafft man genau dieses Bewusstsein, dieses Mindset, dass man sagt, ich habe mir jetzt das erwirtschaftet, ich nehme jetzt einen gewissen Prozentsatz von meinem Wohlstand oder von meinem Guthaben auf der Bank und investiere es. Und wenn es weg ist, ist es weg und ich kann damit umgehen. Wie schafft man das Bewusstsein?
Ich glaube, als erstes muss man sich mal bewusst machen, dass Geld, Bargeld eine Assetklasse ist. Und Bargeld hat auch Risiken. Es ist keine sichere Anlage. Ein Sparbuch ist keine sichere Anlage. Wir haben gerade ein Marktumfeld, wo ich am Sparbuch mit Sicherheit verliere. Ja? Und das, so wie es ausschaut, auch noch einige Jahre. Das kann sich auch wieder ändern, aber aufgrund des Nullzins und der Inflation, ich habe es mir ausgerechnet, für die letzten 10 Jahre auf der Basis der Kerninflation waren es 11,7%, die man am Bargeld verloren hat. Also Geld oder Geld verlieren tut man immer. Ja? Vor allem dann, wenn man nur in einem Bereich investiert ist. Und daher ist der erste Appell zu sagen, mal wegzugehen von dem Gedanken, dass nur Aktieninvestments risikobehaftet sind. Sondern auch Bargeld hat sein Risiko. Und die Zyprioten haben es erlebt, dass das Sparbuch plötzlich -50% war, weil da einfach ein Cut gemacht wurde. Ja? Das kennen wir nicht. Ja? Und daher ist es für uns kein wahrgenommenes Risiko oder kein wahrgenommener Verlust, aber er kann tatsächlich schlagend werden. Und ich glaube, das ist der erste Schritt, sich davon zu lösen, dass es irgendeine Form des sicheren Kapitals, des sicheren Geldes gibt. Und das macht es dann oft leichter, einfach zu sagen, okay, dann schaue ich mal, welche Risiken möchte ich bewusst eingehen und welcher Verlust ist für mich auch tragbar. Ich sage, es kann absolut in Ordnung sein, das Geld am Sparbuch zu haben. Ich bin kein Sparbuchfeind. Aber da muss ich mir einfach bewusst sein, welche Verluste ich habe. Und wenn das für mich okay ist, dann ist das auch die passende Anlage.
Ja.
Weil dann bin ich vielleicht den durchaus höheren Turbulenzen und Schwankungen am Aktienmarkt dafür einfach nicht geeignet.
Ja. Wie seht ihr den Finanzmarkt in den nächsten 3 bis 4 Jahren oder sagen wir mal 5 Jahren? Wie entwickelt sich das weiter? Was ist so eure Meinung?
Wenn ich das wüsste. Ne? Also die Sache ist, was ich gelernt habe, ist, es kommt meistens anders, als du denkst. Vor allem in der Geldanlage. Auch persönliche Investments, wo ich mir sehr sicher war, dass das der Gewinn sein wird, hat sich dann auch mal umgekehrt und dann war gar nichts da. Also gehebelte Produkte, Derivate führen dann auch wirklich zu einem Totalverlust mal. Was, wenn es begrenzt ist, auch okay ist. Also wüsste ich, was morgen passiert, dann würde ich wahrscheinlich was anderes machen. Dann hätte ich vielleicht meinen Bauernhof und meine Millionen. Schaut danach momentan nicht aus. Es gibt ein paar Aspekte, die dafür sprechen, dass es vielleicht der oft schon angekündigte Crash doch noch nicht kommt. Wir haben eine Niedrigzinsphase, die voraussichtlich auch noch anhalten kann. Und wenn man sich mal so Zinsvergleiche anschaut, dann gibt es Nationen wie Japan, die schon sehr lange in einem Niedrigzinsumfeld durchaus auch gut leben können. Also die Idee, der Zins muss wieder steigen, kommt vielleicht dann nicht. Und das Geld sucht aber nach Anlagemöglichkeiten und die reduzieren sich. Und wir haben schon Anstiege am Immobilienmarkt gesehen, Anstiege am Aktienmarkt. Das heißt aber nicht, dass dort die Rallye vorbei wäre. Solange noch neues Geld nachströmt, ja, zeigt auch ganz stark die Massenpsychologie, solange kann die Geschichte wachsen. Fundamental sind viele Werte natürlich von ihren Grundwerten und Grundwachstumsraten entfernt. Aber Geldanlage mit Wertpapieren heißt eben nicht unbedingt, dass es um fundamentale Werte geht, sondern um gehandelte und geglaubte Werte. Und da kann durchaus schon noch ein Zug nach oben sein.
Jetzt war ja die Frage, wie sieht der Finanzmarkt in 4 bis 5 Jahren aus? Wie sieht denn euer Projekt in 4 bis 5 Jahren aus? Was sind denn eure Ziele und wie sieht der nächste Weg aus, beziehungsweise wie sehen die nächsten Schritte aus? Was ist euer ganz großes Ziel? Was ist eure Leidenschaft dahinter?
Also in 4 bis 5 Jahren sind wir Weltbeherrscherinnen. Das ist unsere geheime Vision. Nein, tatsächlich für so ein junges Online-Beratungsunternehmen wie Mindset Money schon in 5 Jahren zu denken, so weit sind wir noch nicht. Wir haben kurz- bis mittelfristige Ziele. Unsere kurzfristigen Ziele ist, unsere Markenbekanntheit zu erweitern, bekannter zu werden, wahrgenommen zu werden. Birgits Position als Expertin für Finanzpsychologie zu stärken. Und sie hat ja da schon sehr viel Reputation, sie hat auch schon sehr viel Öffentlichkeit erreicht, aber da ist natürlich immer noch Luft nach mehr und für mehr da. Das sind so die kurzfristigen Ziele und auch mittelfristigen Ziele. Wir haben einige sehr spannende Interviewgäste für den Podcast schon angefragt und die Interviews sind teilweise schon gemacht und auch in Vorbereitung. Das heißt, wir wollen mit dem Podcast ein sehr brauchbares Content-Medium etablieren, das vor allem zum Ziel hat, das Wissen über diesen Bereich zu erweitern und eben diese Stereotype ein bisschen zu untergraben. Und mittelfristige Ziele sind, dass wir einen Online-Kurs erarbeiten für Privatanlegerinnen und für Privatanleger.
Also mein übergeordnetes Ziel ist einfach, dass den Leuten bewusst wird, dass gute Geldanlage möglich ist, aber dass es nicht der einfache Weg ist. Und wer wirklich nachhaltig für sein Alter auch vorsorgen möchte, muss ein bisschen einen anderen Weg gehen, als vielleicht heute häufig kommuniziert wird. Und mir tut es einfach weh, immer wieder zu sehen, dass wenn dann der Crash kommt, vor allem die Leute darunter leiden, die sie es am wenigsten leisten können. Und das Ziel ist so ein bisschen, da auch die Möglichkeit zu geben, dass nicht nur jeder jedes Wertpapier handeln kann, ja, und erwerben kann, sondern auch jeder die Kompetenz hat, in seinem Entscheidungsverhalten auch mit so, ich nenne es oft Stolperfallen, aber einfach mit falschen mentalen und emotionalen Ratschlägen besser umzugehen.
Ja. Ich glaube, dieser Finanzbildungsauftrag, also ich habe es eh schon vorher gesagt, aber das würde ich gerne noch mal klarer auch herausstreichen. Also das ist so eine Grundmotivation für uns beide. Denn das ist etwas, was wir beide auch an unserer Schulausbildung irgendwie sehr vermisst haben. Und Birgit lächelt schon. Und das ist auch etwas, wenn du rausgehst und dich mit Freunden und Menschen unterhältst und schaust, es ist einfach unglaublich wenig Wissen da. Und das treibt uns schon beide an, oder? Vor allem auch so als Mamas. Da entwickelt man nochmal so ein ganz anderes Denken und es ist einfach total wichtig, dass man weiß, woran man da ist.
Ja. Claudia, du hast gerade das.
Kann ich nicht so
unterstreichen. Claudia, du hast gerade das Wort Wissen angesprochen. Es gibt ja immens viele Bücher im Finanzbereich, im Finanzsektor. Habt ihr ein Buch geplant und welche Bücher könnt ihr empfehlen? Weil es gibt ja Bodo Schäfer und es gibt Dirk Müller, es gibt Gerald Hörhahn, vielleicht auch bald euch. Erzählt mal.
Also wir haben schon, ich führe das kurz mal außenrum aus und dann die Birgit im Detail. Aber wir haben ein ziemlich starkes E-Book schon, stark im Sinn vom Seitenumfang, aber natürlich auch vom Inhalt, schon erarbeitet für unsere Webseite. Das kann man sich kostenlos downloaden. Das gibt so die 5 wichtigsten Strategien für mehr Ertrag in der Geldanlage für Anlegerinnen und Anleger. Und das hilft dabei, so diese klassischen wie die Birgit sie beschreibt, Denkfehler und Entscheidungsfehler mal aufzuspüren und dann in zweiter Linie auch zu vermeiden. Das Buchschreiben an sich reizt mich natürlich. Ich bin Schreiberin, aber noch keine Autorin. Das ist schon so ein Lebensziel, das ich gerne auch verwirklichen möchte. Und ich habe gelernt, sag niemals nie. Das heißt, ja, wieso nicht?
Ja, ich kopfe schon lang an einem Buch, aber es muss auch ein Buch sein, was tatsächlich einen Mehrwert liefert. Ich brauche nicht das nächste Buch, More of the Same, sondern ich arbeite noch daran, herauszufinden, wie ich gut ein Buch strukturieren und aufsetzen kann, was dem Leser einen unmittelbaren Mehrwert gibt. Und Spoiler, ich glaube, ich bin kurz davor am Ziel. Ich habe so eine Vision, eine Idee, wie ich glaube, dass ich das gut, dass das ein wirklicher Mehrwert auch werden kann. Ja.
Sehr gut. Vielleicht kannst du es im Schreibtraining bei mir noch verlierter ausarbeiten.
Ja, nein, also sobald es weit ist, wirst du natürlich, Claudia, als Erste davon erfahren und alle anderen dann gerne, wenn wir es zu Papier gebracht haben.
Juhu.
Gibt es noch irgendwelche Buchtipps? Also die Frage war ja auch noch. Ich persönlich, das erste Buch, was ich in der Selbstständigkeit gelesen habe, war tatsächlich Reicher als die Geissens, weil es halt einfach so ein gewisses Grundlevel auch von Persönlichkeitsentwicklung und dem Bewusstsein mit Geld schafft. Und ich bin sehr dankbar, dass das mein erstes Buch in der Selbstständigkeit war, denn wäre es vielleicht ein anderes gewesen, würde ich jetzt nicht so viel lesen. Das hat mir so ein bisschen das Lesen eröffnet. Was sind denn eure Buchtipps?
Gibt es welche? Für unternehmerisches Denken.
Kann auch Finanzen sein oder Immobilienmarkt oder.
Also ein Klassiker, ja, zu dem, wie unser Denken funktioniert, ist vom Daniel Kahneman, Schnelles Denken, Langsames Denken.
Lustig, daran habe ich auch gerade gedacht. Es ist super, dass du das gleich rausholst.
Das war in den Bestsellerlisten vor 7 Jahren oder so. Er hat auch einen Nobelpreis dafür bekommen. Wer sich so ein bisschen mehr als Trader auseinandersetzen möchte und den Markt als Trader beobachtet, ist von John Coates, The Hour Between Dog and Wolf. Geht es ein bisschen so um Trading-Aspekte. Für alle, die ihre Informationswahrnehmung ein bisschen hinterfragen wollen, hätte ich noch Hans Rosling, Factfulness, ein Buch, was ein bisschen zeigt, wie verzerrt wir eigentlich die aktuellen Rahmenbedingungen wahrnehmen und führt ein bisschen dazu zu hinterfragen, ob ich das wirklich glauben soll und regt den kritischen Geist an, ein bisschen in den einzelnen Informationen hinten nachzugehen.
Ja, ich habe auch noch ein Buch, das ist lustig, ich habe es vorher gerade angesprochen, damit mein Laptop höher steht, ist er auf einem Podest und dieses Podest besteht aus einer Kartonverpackung von einem alten Computer und, Achtung, einem Buch, das heißt Glück, The World of Happiness. Und warum ist das meine Empfehlung in dem Zusammenhang? Wir assoziieren Geld haben ja mit Glück, nicht? Also wir können glücklich sein in unserer kapitalistischen Gesellschaft, wenn wir mal keine finanziellen Sorgen haben. Und deshalb finde ich dieses Buch total super, weil es verschiedene Denkweisen und Strategien eröffnet, darüber nachzudenken, was Glück eigentlich bedeutet und wie ich es für mich definiere. Ich glaube, das ist eine ganz brauchbare Basis, um auch eine erfolgreiche Anlegerin oder Anleger zu werden.
Ich würde auch sagen, also das ist halt so meine Einstellung, Geld ist auch irgendwie ein Ausdruck von Liebe. Denn es zeigt auch irgendwie Wertschätzung, so finde ich es halt. Also wenn man halt einem Kellner zum Beispiel 5 oder 10 Euro Trinkgeld gibt, das ist halt mega wertschätzend. Also Und das ist auch zugleich irgendwie Wertschätzung, stelle ich irgendwie gleich mit einem Ausdruck von Liebe. Also das ist so meine Einstellung gegenüber dem Geld. Eine Frage noch zum Abschluss. Wie kann man euch am besten erreichen? Wie kann man am besten mit euch beiden Bauerfrauen in Kontakt treten?
Viel gezeigt auf mich. Am allereinfachsten über unsere Webseite www.mindset-money.at. Dort gibt es eine schicke über mich, über uns Seite natürlich. Und da sind unsere Kontaktdaten auch vermerkt. Es gibt natürlich auch ein Kontaktformular, da kann man uns jederzeit erreichen. Und die Birgit selbst kann vielleicht dann auch selber was dazu sagen, aber mich als Werbetexterin und als Webtexterin und als Schreibtrainerin kann man auch über meine Website erreichen. Das ist www.text-und-content.at. Das klingt jetzt komplizierter, als es ist, aber wenn man mich googelt, Claudia Aschur, dann findet man mich eh sofort.
Auch für mich gilt, Google weiß, wer ich bin. Ja, wahrscheinlich besser, als ich es selber weiß in vielen Punkten. Aber ihr findet mich auf Xing, LinkedIn. Das sind die stärkeren Plattformen. Ich bin kein wirklicher Facebooker. Ja. Das ist nicht meine Domäne und nicht meine Spielwiese. Gerne auch einfach per Mail, birgit@mindset-money.at.
Wunderbar. Ich sage ganz, ganz herzlich danke für euren Input und eure Zeit und danke an alle, die da draußen zugehört haben.
Auch von mir ein herzliches Danke, liebe Grüße an alle. Schönen Tag noch.
Ja, möchte ich mich anschließen. Super, dass wir da sein konnten und ein bisschen quatschen durften. Und alles Liebe. Ciao.
Ciao.